Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass Sie da sind. Aber sicherlich haben Sie an dieser Stelle Frau Carmen Kramer erwartet. Frau Kramer ist allerdings krank geworden und somit habe ich kurzfristig diesen Gottesdienst übernommen. Wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung. Ebenfalls gute Besserung wünschen wir auch Johann Busbohm, der sich von seinem Schlaganfall bzw. von seinem Schwächeanfall noch ein bisschen erholen muss. Daher recht herzlichen Dank an Bettina Bleker, die uns heute musikalisch am Klavier begleiten wird. Ein herzliches Willkommen auch dem gemischten Chor aus Lammertsfeen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Liebe Gemeinde, der heutige 19. Sonntag nach Trinitatis hat die ganzheitliche Heilung zum Thema. Eine Krankheit kann uns unsere Grenzen zeigen. Sie macht uns bewusst, dass wir unseren Körper nicht unendlich belasten könnten. Zuletzt bereitet sie uns auch auf den Tod vor. Insofern kann eine Krankheit auch eine positive Wirkung haben. Sie hilft uns, unsere Ziele neu zu stecken und an unsere Grenzen, die uns von Gott gesetzt wird, anzupassen. Sie gibt uns die Möglichkeit, auszuruhen und uns auf das Wesentliche zu besinnen. Auch die Seele kann nicht unbegrenzt belastet werden. Auch sie braucht Phasen der Ruhe und Entspannung. Einer hat es mal so formuliert: die Seele baumeln lassen. Das ist das, was wir brauchen. Wenn Gott sich uns mit seiner heilenden Kraft zuwendet, dann immer so, dass er beides meint: unseren Leib und unsere Seele. Das Heil, das er uns schenkt, seine Heilung, ist vollkommen und lässt nichts aus. Darum lautet der Wochenspruch beim Propheten Jeremia im 17. Kapitel: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen. Und so lasst uns nun diesen Gottesdienst feiern im festen Vertrauen darauf, dass Gott mitten unter uns ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen zu Beginn das Lied 444, die güldene Sonne, die Strophen 1 bis 4. 444, 1 bis 4. Thank you. Gemeinsam sprechen wir den Psalm 32. Sie finden diesen Psalm im Gesangbuch unter der Nummer 717. 717, Psalm 32. Ich lese die vorgerückten Zeilen, lesen Sie dann bitte die eingerückten. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist.
Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen.
Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.
Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht.
Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld, meine Sünde.
Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst.
Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.
Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle ihr Frommen.
Amen. Lasst uns beten. Du Heiland der Welt, wir machen uns und andere oft kaputt mit überzogenen Erwartungen. Wir tragen möglichst viel Stärke zur Schau, um uns nur ja keine Blöße zu geben. Durch heillose Zustände in der Gesellschaft werden wir krank an Leib und Seele. Gott lehre uns, unsere Grenzen zu akzeptieren und einzugestehen, dass wir verletzlich sind. Ermutige uns, nicht hinzunehmen, was unser Leben und die Zukunft zerstört. Heile du uns durch dein gnädiges Wort. Hilf du uns durch deine mächtige Hand. Amen.
Beten Sie für mich, bitte. Diesen Satz haben Sie vielleicht schon gehört. Aber hilft es wirklich, wenn jemand für mich betet? Kann man heil werden, wenn jemand die Hand auflegt? Jakobus denkt in solchen Bahnen. Ich lese aus Hoffnung für alle und ich bitte Sie, wenn möglich, aufzustehen. Leidet jemand unter euch? Dann soll er beten. Hat er einen Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Halleluja. Sie können sich euch wieder setzen und wir hören den Chor. Was ist denn nun schwerer, Kranke gesund machen oder Sünden vergeben? Was ist denn nun schwerer, heil werden oder heil bleiben? Wichtig ist, dass jemand Wege ebnet, Dächer abdeckt, Hand anlegt. Wichtig ist, den Freund begleiten und Räume öffnen für das Wunder. Wie im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel. Es ist auch der heutige Predigttext. Ich lese aus Hoffnung für alle und bitte Sie aufzustehen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Lob sei dir, o Christe. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie können sich wieder setzen und wir hören den Chor.
Jesus, du bist der Weg,
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der heutige Predigttext steht in Markus 2, 1 bis 12. Wir haben ihn gerade schon mal gehört. Und an etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus antwortete alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Männer gehen an einem See spazieren. In diesem Moment fällt auf der anderen Uferseite ein Mann ins Wasser. Er rudert mit den Armen und schreit verzweifelt um Hilfe. Die Männer gehen unbeeindruckt weiter. Der Mann schreit weiter um Hilfe. Keine Reaktion. Da ruft der Mann: Hilfe, ich ertrinke, meint der eine Mann zu dem anderen. Das wurde aber auch Zeit. Endlich hat er sein Problem erkannt. Der Mann, von dem hier vorhin in der Schriftlesung gehört haben, der hatte sein Problem längst erkannt. Er hatte nicht nur Hexenschuss oder ein gebrochenes Bein, nein, er war gelähmt. Er musste schmerzhaft erfahren, was es heißt, allein nicht mehr klarzukommen. Er kennt dieses Gefühl, abhängig zu sein. Er kennt die Sehnsucht, nur einmal wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Manchmal träumt er, er könne laufen, springen, wandern, wieder einmal das Meer sehen. Aber dann wacht er auf und die Lähmung nagelt ihn auf seine Matte. Er kennt auch die Wut, hier furchtbar hilflos zu sein. Dazu kommt: Damals gab es keine Erwerbsunfähigkeitsrente, keine sozialen Einrichtungen, keine Behindertenarbeitsplätze, nicht einmal Rollstühle. Behinderte hatten keinerlei Ansprüche, keine Rechte, keine Lobby. Das heißt, so das Letztere stimmt nicht so ganz. Es gab vier Personen, denen es nicht egal war. Und dann ergibt sich eines Tages die Gelegenheit, dem Gelähmten zu helfen. Jesus war wieder einmal in der kleinen Stadt Kapernaum, wahrscheinlich in dem Haus, wo er schon öfters abgestiegen ist. Als es sich herumsprach, Jesus ist in der Stadt, war es natürlich mit der Ruhe vorbei. Bald ist das kleine Haus voll mit Menschen. Die Promis sichern sich die besten Plätze. Die anderen drängeln sich an der Tür, um wenigstens einen Blick auf Jesus werfen zu können. Wer später kommt, kann nur versuchen, auf dem Hof ein paar Worte aufzuschnappen. Und Jesus tut nichts als sprechen. Er macht keine Unterhaltungsshow und führt keine Zaubertricks vor. Er redet. Und doch wird allen warm ums Herz. Auch die vier Bekannten des Gelähmten haben gehört: Jesus ist da. Er lehrt in einem Haus. Kurzerhand steht ihr Entschluss fest. Du musst zu diesem Jesus, der kann vielleicht was für dich tun. Halte dich fest auf deiner Matte, wir bringen dich zu ihm. Nur, das wissen wir ja schon, das lief nicht. Schon auf dem Weg dahin kamen einige enttäuscht entgegen. Sie hatten es versäumt, Plätze zu reservieren. Also das Spiel, das wir auch kennen. Jacken und Decken über die Stühle legen mit der Botschaft reserviert. Ihr braucht gar nicht weiterzulaufen, wegen Überfüllung geschlossen, hörten die vier. An dieser Stelle hätten sie natürlich aufgeben können. Da kommen wir nie durch, schade, weil eben nichts heute. Doch die Viererbande lässt sich nicht unterkriegen. Das ziehen wir jetzt durch, jetzt erst recht. Und einer hatte die verrückte Idee, wir steigen den Leuten aufs Dach. Das ist nicht so ein Dach wie bei uns, sondern ein Flachdach aus Lehmziegeln mit einer Treppe an der Giebelseite. Die furchtlosen Entschlossenen begehen Hausfriedensbruch in Tateinheit mit schwerer Sachbeschädigung. Die vier tragen ihren Freund auf das Dach. Dann graben sie das Lehmdach auf, bis ein großes Loch sichtbar wird. Und dann lassen sie ihn an Seilen hinunter, direkt vor die Füße von Jesus. Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, die können nicht selbst zu Jesus gehen. Die sind mit ihrer Not hilflos auf sich alleine gestellt, ganz und gar auf sich angewiesen. Weil sie Gott nicht kennen oder weil es ihnen so schlecht geht, dass sie nicht mehr glauben können. Oder weil sie denken, sie müssen mit ihren Problemen selbst fertig werden. Wie gut, wenn es dann Leute gibt, die sie zu Jesus bringen. Die sie einfach Jesus vor die Füße legen, weil sie darauf vertrauen, Jesus kann helfen. Als Mitarbeiter, die Jesus kennen, dürfen wir uns für andere beten. Und das heißt nichts anderes. Andere zu Jesus bringen, ihn zu Füßen legen und darauf vertrauen, dass er helfen kann. Ich stelle mir die Situation von damals so vor. Sie schauen hinunter und sehen ihren Freund bei Jesus. Und andersherum, Jesus sieht nach oben, erwischt sich Lehm und Stroh aus dem Gesicht und sieht vier verschwitzte Gesichter, voller Erwartung, auch voller Sorge, was wohl passiert. Markus formuliert das so: Jesus sah ihren Glauben. Geredet wurde da nicht, keiner spricht. Aber Jesus sieht ihren Glauben, ihre Wartung und ihr Zutrauen. Wenn irgendwo Hilfe ist, dann bei dir, das sagen diese Gesichter. Wichtig, es heißt, als Jesus ihren Glauben sah. Es heißt nicht, als Jesus seinen Glauben sah, sondern als Jesus ihren Glauben sah. Wohlgemerkt, es ist der Glaube der Freunde, der das Herz von Jesus bewegt. Es ist nicht in erster Linie der Glaube des Gelähmten, es ist der Glaube der Freunde, die etwas Verrücktes tun. Heute würde man sagen, sie nutzen vorhandene Strukturen und durchbrechen sie an einer Stelle. Sie nehmen Unannehmlichkeiten in Kauf. Vor allem, sie erwarten viel von Jesus. Viele Christen wollen was von Jesus. Sie beten einmal oder zweimal, laden ein oder zweimal ein, einen Nachbarn zum Akzente-Gottesdienst oder zu einer Predigreihe. Und wenn es nicht klappt, geben sie auf. Die vier Männer gaben nicht auf. Als es auf Anhieb nicht klappte, sie probierten weiter, sie bohrten so lange, bis sie sich bei Jesus Gehör verschafft haben. Das ist Glaube. Jedes Fürbittengebet ist für einen anderen eine Hilfe. Jede Gebetsgemeinschaft ist für einen anderen ein Segen. Beten Sie. Lassen Sie uns mehr und mehr zu einer Gemeinde werden, in der Menschen füreinander beten. Jesus hört das Gebet. Jesus sieht den Glauben der Beter und Jesus wendet sich zu dem, für den gebetet wird. Lassen Sie zu uns zu einer Gemeinde voller Fürbitter werden. Auch gemeinsam. So wie in unserer Geschichte vier Männer sich zusammentun, so müssen manchmal auch mehrere sich zusammentun zur Fürbitte, weil es einem allein vielleicht zu schwer ist. Ich weiß, das fällt manchen nicht leicht, mit anderen gemeinsam zu beten. Vielleicht fiel das ja auch den vier Männern nicht leicht, ihren gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Die Chance, sich lächerlich zu machen, war ja ziemlich groß. Aber sie haben es gewagt und Jesus hat sie bestätigt. Auf dem gemeinsamen Gebet liegen viele Verheißungen. Lassen Sie uns zu einer fürbittenden Gemeinde werden. Ich bin sicher, wir alle werden überrascht sein, was dadurch so alles geschehen kann. Und jetzt kommt die Geschichte zu einem Höhepunkt. Jesus sieht den Gelähmten an und plötzlich ist es so, als wäre niemand anders da, als würde dieser ganze Gottesdienst nur um diesen einen Menschen willen gefeiert. Nur dieser allein ist jetzt wichtig. So ist das, wenn ein Mensch in Kontakt mit Jesus kommt. Nur du bist jetzt wichtig, nur du zählst. Jesus sieht ihn also an und spricht ihn an. Mein Sohn, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Das war nun eine echte Überraschung. Die Umstehenden hätten mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet, wie zum Beispiel, du musst ja ziemlich verzweifelt sein, wenn du solch eine Aktion wählst. Was fehlt dir? Wie lange bist du schon krank? Aber nichts desgleichen. Sondern Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus sagt damit nicht, du liegst auf deiner Matte, weil du etwas Schlimmes getan hast. Du bist selbst schuld an deinem Schicksal. Wir erfahren nichts. Warum aber spricht Jesus so? Warum ist das offenbar das Erste und das Wichtigste? Dir sind deine Sünden vergeben. Vielleicht hatte der Kranke und seine Bekannten schon alles versucht. Ärzte und Heilpraktiker und Scharlatane, neueste Medikamente und uralte Aberglaube, Physiotherapie, Psychotherapie, aber nichts, überhaupt nichts hatte geholfen. Und jetzt? Jetzt bringt Jesus eine ganz neue, eine ganz andere Perspektive ins Spiel. Er sagt, weißt du, das ganze Elend hat damit zu tun, dass ihr Menschen den Kontakt zu Gott verloren habt. Gott kommt bei euch so gut wie gar nicht vor. Ihr denkt nicht an Gott. Ihr erwartet nichts von Gott, ihr lasst euch nichts von Gott sagen. Ihr seid ohne Gott in der Welt und so gottlos sieht eure Welt auch aus. Wisst ihr, sagt Jesus, die neue Perspektive ist ganz einfach die, ihr braucht wieder Anschluss an den, der alles geschaffen hat. Ihr braucht Gott. Ihr braucht Gott, weil er, der alles schuf, auch alles gut macht. Von ihm getrennt zu sein, heißt in der Sprache der alten Sünde. Wieder mit Gott im Reinen zu sein, heißt Vergebung. Und Jesus sagt dem Mann auf der Matte, deine Sünden sind dir vergeben. Gott hat sich nach dir gesehnt und jetzt darfst du als Kind in seine Arme zurückkehren. Du hast jetzt nicht nur ein paar gute Bekannte auf Erden, du hast jetzt einen Vater im Himmel. Nicht nur die vier Träger sind baff. Sie hatten mit einer Krankenheilung gerechnet und nun Sündenvergebung. Lange Gesichter reihum. Die Theologen und die Bibelkundigen sagen einfach im Chor, so geht das nicht. Sie wissen, kein Mensch kann Sünden vergeben. Sünden vergeben kann nur Gott. Die unausgesprochene Frage lautet, darf er das? Kann der das? Vergebung, die Aufrechnung ist verständlich. Die Aufregung ist verständlich. Der Streit völlig berechtigt. Wer ist das eigentlich? Wer kann denn einfach so die Verbindung zu Gott wiederherstellen? Kann der das? Darf der das? Jesus sieht den Frommen und den religiösen Interessierten an der Nasenspitze an, was sie denken. Also, geht er sie jetzt direkt an und fragt sie: Was habt ihr für Gedanken in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh? Jesus antwortet, Jesus wartet die Anfrage gar nicht erst ab, weil er sowieso klar ist, dass jeder denkt, es ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, weil das keiner nachprüfen kann. Aber es ist schwerer zu sagen, steh auf und nimm dein Bett, weil das ja nachprüfbar ist. Jesus denkt da ganz anders. Bei ihm geht es nicht um das, was schwerer oder leichter ist, sondern was wichtiger ist, nämlich Sündenvergebung oder Gesundheit. Die meisten Menschen stehen auf dem Standpunkt, Hauptsache gesund. Und Jesus sagt, Hauptsache gerettet. Das heißt nicht, dass Jesus die körperliche Gesundheit für unwichtig hält. Im Gegenteil, er kümmert sich um die Gesundheit des Gelähmten mehr als alle anderen. Mehr als die Theologen, die die Krankheit als Sündenstrafe ansehen. Mehr als die Ärzte, die keine Möglichkeit der Heilung sehen. Mehr als die eigene Familie, die den Kranken in das Elendsviertel vor der Stadt abgeschoben hatte. Mehr als der Kranke sich schon selbst aufgegeben hatte. Natürlich weiß Jesus, wie wichtig für den Gelähmten die Gesundheit ist. Deshalb macht er ihn ja gesund. Aber er sagt ihn erst nachdem er ihm alle Sünden vergeben hat. Denn gesund sein, ohne gerettet sein, ist nicht das Gelbe vom Ei. Das ist wie mit Champagner und Kaviar im Salon eines Kreuzfahrtschiffes zu sitzen, das ein Loch im Rumpf hat und demnächst untergeht. Selbst wenn wir noch so gesund sind, werden wir irgendwann sterben. Das Problem mit unserer Gesundheit ist mit dem Tag des Todes erledigt. Aber das Problem der Sünde ist mit dem Tag des Todes nicht erledigt. Im Gegenteil, dann wird die Sünde zum echten Problem. Denn wer in diesem Leben durch die Sünde von Gott getrennt war, wird auch im zukünftigen Leben von Gott getrennt sein. Jesus packt also zuerst das Grundübel an. Und deshalb sagt er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn, ihm geht es um eine ganz persönliche Beziehung zu dem Menschen. Dir sind deine Sünden vergeben. Das heißt, die Tür zum Vaterhaus Gottes steht offen für dich. Die Trennung ist aufgehoben. Gott nimmt dich an. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus: Ihr sollt sehen, dass ich das kann, dass ich das darf und dass ich das will. Und auch einmal schaut er den Mann auf der Matte an, freundlich und ganz konzentriert. Ich sage es dir, ich, im Auftrage Gottes und mit der Macht Gottes, steh auf, nimm deine Matte und geh heim auf deinen eigenen Beinen. Und dann erzählt es Markus ganz lakonisch. Er steht auf, er nimmt seine Matte und er geht heim. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn der ein oder andere jetzt denkt, man kann doch nicht ernsthaft meinen, dass Jesus gelähmte Menschen wieder auf die Beine stellt, zerstörte Nervenenden zusammenfügt und Muskeln stärkt, alles wieder koordiniert, bis ein Mensch wieder steht und geht und läuft. Das kann er nicht, das kann er doch nicht. Oder doch? Doch, ich bin überzeugt, dass Jesus das kann, und es passiert auch hier und da, wo Menschen ihre Not Jesus anvertrauen. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Arme werden froh. So hat Jesus selbst einmal geschrieben, was er tut. Gelegentlich passiert das. Oft aber ändern sich die äußeren Umstände nicht, in denen wir leben müssen. Aber wir ändern uns in der Nähe Jesu. Wir kommen wieder auf die Beine, wenn wir es mit Jesus zu tun haben und mit dem Herrn Vater im Himmel, dann werden wir nicht unselbstständig. Im Gegenteil, Markus erzählt uns diese Geschichte und es wird eines deutlich: Die Beine werden auf unsere eigenen Füße gestellt und kommen wieder klar mit unserem Leben. Er schenkt uns den aufrechten Gang und befreit uns von dem, was uns lähmte und das Leben so eng und beschwerlich gemacht hat. Wir sind nicht mehr hilflos, sondern wissen, es gibt eine starke Hilfe. Wir sind nicht mehr allein mit unserer Krankheit. Es sei, dass sie uns genommen wurde. Es sei, dass wir stark genug werden, mit ihr zu leben und zu sterben. Wir sind nicht allein mit unserer Einsamkeit und Problemen. Wir sind nicht allein mit unserer Not. Und weil es starke Hilfe gibt, wird es besser mit uns. Der Mann, den alle als hoffnungslosen Fall ansahen, stand auf und ging umher. Die Überraschung stand den Anwesenden ins Gesicht geschrieben, den Schriftgelehrten, den vier Freunden, den Zuschauern. Stellt euch vor, du betest und Gott antwortet. Ich glaube, für die meisten ist das eine riesige Überraschung, weil sie insgeheim oft gar nicht damit rechnen, dass Jesus wirklich das tut, worum sie bitten. Und weil Jesus uns viel reicher beschenkt, als wir zu hoffen wagen. Er hat dem Mann in der Geschichte nicht nur die Sünden vergeben, er hat ihn nicht nur gerettet für Zeit und Ewigkeit, sondern er schenkt ihm als Zugabe auch noch seine Gesundheit. Und noch einmal, Jesus kann das heute noch, aber er tut das nicht, aber er muss das nicht tun, aber er kann es tun. Lass dich auch von Jesus überraschen. Rechne damit, dass er tun kann, worum du bittest. Achte bitte auch einmal darauf, ob und wie er deine Gebete erhört. Oft übersehen wir das nämlich, dass ein Problem sich löst, dass eine Not verschwindet, dass eine Heilung geschieht, vielleicht auch ganz allmählich. Das erscheint uns dann so selbstverständlich, dass wir darüber gebetet haben, ist längst vergessen. Manche Christen schreiben gegen diese Vergesslichkeit ein Gebetstagebuch. Die kommen oft aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, wenn sie zurücksehen, wie reichlich und wie überraschend Jesus geholfen hat. Ja, liebe Gemeinde, wo Jesus auftaucht, da gibt's Überraschungen. Damals in Kampernau und heute hier bei uns. Wenn Jesus in unser Leben einzieht, dann überrascht er uns immer wieder neu mit dem, was er mit uns und an uns tut. Und weil Jesus, der Auferstandene und Lebendige, auch in unseren Gottesdiensten gegenwärtig ist, geschehen auch hier immer wieder Überraschungen. Etwa, dass Menschen denken, Gott sieht mich an. Eben was geschieht, was gerade gesagt wurde, das gilt mir. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Oder dass Menschen erfahren, meine Schuld ist vergeben. Und sie gehen als freie Menschen aus dem Gottesdienst nach Hause. Oder auch, dass Menschen Heilung erleben. An Seele und auch an Leib. Liebe Gemeinde, die Gemeinde ist ein Transportunternehmen. Unser Auftrag, Menschen zu Jesus zu bringen. Und wo auch immer wir miteinander in diesem Transportunternehmen arbeiten und mitarbeiten, lasst uns so in unserer Gemeinde leben, dass jeder ein paar Unterstützer, Mitbeter hat, dass keiner seine Matte allein tragen muss. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt das Lied 583. Dazu wird Bettina gleich noch etwas erzählen. Bei diesem Lied wird dann die Kollekte eingesammelt. Und die Kollekte ist bestimmt für die kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern.
583, Psalm 16, du tust den Weg des Lebens kund, vor dir ist Freude, die Fülle, heißt es in einer Übersetzung. Und dann kommt hinterher, dass man jauchzet. Das hatten wir schon im Eingangspsalm gelesen. Und ich würde sagen, dieses Lied ist eine Möglichkeit, das zu üben, das Jauchzen. Dazu möchte ich einladen, und wer es sowieso schon mitsingen kann, singe laut, und der andere hängt sich einfach dran. Ich spiele einmal die Melodie vorweg, dass wir das gehört haben.
Bedanken wollen wir uns bei Helmut für seinen Dienst heute, dass er so kurzfristig für Carmen Kollmann eingesprungen ist. Und bedanken wollen wir uns auch bei Bettina und dem gemischten Chor für ihre Lieder. Herzliche Einladung zum Wunschliedergottesdienst am nächsten Sonntag und zum Festgottesdienst zum Reformationstag am nächsten Montag. Beide Gottesdienste mit Pastorin Ulrike Gautschall. Zum Konzert am Reformationsfest am nächsten Sonntag um 19 Uhr mit Professor Bethke und unserem Organisten Jörn Busbrum laden wir ganz herzlich ein. Es lohnt sich, dabei zu sein. Anschließend gibt es Tee im St. Paulushaus. Ebenfalls herzliche Einladung zum Friedensgebet. Wir wollen angesichts des Krieges in der Ukraine nicht resignieren, sondern mit Gottes Eingreifen und seiner Macht rechnen und darum bitten. Deshalb treffen wir uns auch in dieser Woche zum Gebet, und zwar wie bisher am Dienstag in Lammertsfehn, Dorfgemeinschaftshaus, am Mittwoch im Gemeinschaftshaus auf dem Brink und am Donnerstag in der Kirche, jeweils um 18 Uhr. Im St. Paulushaus ist wieder ein Büchertisch aufgebaut. Kalender, Bücher und Karten werden zum Verkauf angeboten. Das St. Paulus-Haus ist auch nach dem Gottesdienst geöffnet. Dann noch ein wichtiger Hinweis. Weihnachten kommt ja immer so plötzlich. Wäre es nicht schrecklich, wenn Kinder an Weihnachten ohne Geschenk dastehen, weil ihre Eltern einfach nichts erübrigen können? Dafür gibt es die weltweit größte Geschenkaktion, Weihnachten im Schuhkarton. In diesem Jahr gehen die Pakete in die Ukraine. Martina Pollmann hat sich bereit erklärt, dafür die Ansprechpartnerin zu sein. Und jetzt geht es noch darum, dass ihr auch mitmacht, die leeren, zusammengefalteten Kartons im Paulushaus abholt und sie füllt. Ein Flyer wird am Ausgang verteilt, was rein darf. Die gefüllten Kartons bitte dann bis zum 14. November bei Martina Pollmann, Gasteweg 4, Filsum, abstellen. Ganz viele glückliche Kinder werden es euch danken. Man kann für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton auch Geld spenden, weil ja zum Beispiel der Transport durch die Post nicht kostenlos ist. Eine Spendenbox hat Martina bereitgestellt. Auch hierfür sagen wir herzlichen Dank. Jetzt zu den Kollekten. Am letzten Sonntag war die Kollekte für das Diakonische Werk in Niedersachsen bestimmt und ergab 64 Euro. Für die eigene Gemeindearbeit kamen 32 Euro zusammen. Bei der Trauerandacht am Samstag war die Kollekte für die Diakoniestation Hesel-Jümme-Oblengen bestimmt und ergab 235 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Gaben und Spenden, die wir erhalten haben. Und jetzt bitte ich euch, wer kann sich zu erheben?
In unserer Gemeinde, da teilen wir Freuden und Traurigkeiten des Lebens gemeinsam. Auch in der letzten Woche mussten Angehörige Abschied nehmen. Aus diesem Leben wurde abgerufen Fritz Bruhrs. Er ist am 18.12.1952 geboren und am 15.10.2022 verstorben. Die Trauerfeier am 22.10.2022 war hier bei uns in der Kirche. Worte aus Jesaja Kapitel 41, 10 haben uns in der Trauerfeier begleitet. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Gott, nehme Fritz Bruhrs in Gnaden an. Tröste du die Trauernden und stärke unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. Lasst uns in unserer Trauer zu Gott rufen. Treuer Gott, du sorgst für uns wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Du hast uns eingezeichnet in deine Hand. Niemand kann aus deiner Hand herausfallen. Schenke Fritz Bruhrs Geborgenheit bei dir. Lass ihn leben in deiner unendlichen Liebe. Treuer Gott, wir bitten dich für die Angehörigen. Lass sie in ihrer Trauer und Schmerzen spüren, dass du sie in deinen guten Händen hältst. Gib ihnen Kraft für den Weg, der vor ihnen liegt, und Menschen, die sie stützen. Und Herr, lehre uns bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz und wir hören ein Vortragsstück. Während Bettina an der Orgel spielt, kann jeder von Ihnen nochmal in aller Stille Abschied nehmen von Fritz Bruhrs. Wir wollen Fürbitte halten und ich möchte Sie bitten, sich dazu zu erheben. Allmächtiger, ewiger Gott, wir sind deine Gemeinde und dürfen darauf vertrauen, dass du uns mit deinem Geist mitten unter uns bist. Wir bitten dich, hilf, dass wir dir mehr vertrauen, damit sichtbar wird, dass wir deine Kinder sind. Wir bitten dich für alle, die sich von dir verlassen fühlen, dass du Menschen sendest, die auf sie zugehen, damit sie erkennen, dass du für sie da bist. Hilf den Kranken, die sich um ihre Zukunft sorgen, und lasse ihr erfahren, dass du die Zeit in deinen Händen hast. Gib den Hungernden die Hoffnung, aufgegeben zu haben, dass Menschen bereit sind, mit ihnen zu teilen. Hilf den Hochmütigen, dass sie erkennen, wie wenig sie für ihre Seele gewinnen. Hilf den Demütigen, dass sie deine Liebe und Gnade in ihrem Leben spüren. Hilf denen, die nicht an dich glauben können, dass sie erkennen, wie einsam sie sind. Hilf uns allen, dass wir stets offene Augen haben, um zu sehen, wo wir helfen können. Dass wir stets offene Ohren haben, um zu hören, wo wir raten können. Dass wir stets offene Hände haben, um zu geben, wo unsere Gaben gebraucht werden. Dass wir stets Worte haben, die aufrichten und trösten, wo Hilfe und Trost gebraucht werden. Darum bitten wir dich auch mit den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal wieder Platz. Und wir singen von Lied 561 zusammen mit dem Chor. Der Refrain steht im Gesangbuch und der Chor singt die einzelnen Strophen. Thank you. so geht in den Segen in dieser Woche mit Gottes Segen. Ich möchte Sie bitten zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.